Die Zeit. New York, New World und New Work. Vieles haben die geleistet, die vor uns gewesen sind, aber sie haben es nicht zu Ende geleistet. Lucius Annaeus Seneca. Talkshows sind voll mit den verschiedensten Politikern, Unternehmern, Interessensvertretern, Schauspielern oder anderen Meinungsträgern, die davon überzeugt sind, Deutschland ist dem Untergang geweiht, wir haben die schlechtesten PISA-Ergebnisse und auch die verwöhnteste Generation, die es jemals gab und auf den Arbeitsmarkt nun ja drängt. Und endlich haben sie hierfür einen Namen, Generation Z. Die Angehörigen dieser Generation können nicht richtig arbeiten, denn Bewerber werden immer dümmer, fauler und haben immer weniger Durchhaltevermögen. Medien nehmen diese Zitate gerne als Headline auf, um mehr Klicks zu bekommen, da man ohnehin nur den Titel sowie die ersten zwei Sätze lesen kann, reicht Gen Z als Buzzword. Natürlich möchte man dann mehr wissen. Clickbaiting eben. Aber das Schimpfen auf die aktuellen Nachwuchskräfte gab es schon immer, nur mittlerweile hat es eine Dimension angenommen, die mich bewegt hat, dieses Buch bzw. Hörbuch zu schreiben. Man sieht den Berg nicht, wenn man auf ihm steht, lautet eine alte buddhistische Weisheit. Ganz diesem Spruch folgend, begeben wir uns nun auf die Reise. Und dafür müssen wir ein halbes Jahrtausend in die Vergangenheit. Wir befinden uns nun nicht mehr in der Talkshow, sondern im toskanischen Chianti des 15. Jahrhunderts. Den Seefahrer Giovanni da Verrazzano ereilte ein Auftrag aus dem fernen Paris, und zwar direkt vom französischen König Franz I., Er wurde für eine beachtliche Entlohnung beauftragt, eine nördliche Seeroute nach Asien zu finden. Giovanni da Verrazzano aus Chianti war nicht irgendwer, sondern genau der richtige Mann für diese Mission, denn es ging um zukünftigen Handel und Gewinn, wofür man jemanden mit hervorragenden Seefahrerkenntnissen brauchte. Auf dieser Mission stieß Giovanni da Verrazzano zufällig auf die Bucht von New York. Eigentlich sah er nur einen kleinen Teil der Bucht. Er bekam weder die Insel noch die damaligen Bewohner zu Gesicht, die Lenny Lenape, auch bekannt als Delawaren, die diese Insel Manahatta nannten. Das war auch nicht Teil seiner Mission. Dennoch war Giovanni da Verrazzano nach unseren Geschichtsbüchern der erste Fremde, der dort vorbeisegelte. Lange nach da Verrazzanos Tod und etwa 80 Jahre nach seiner Entdeckung der Bucht von New York landete der nächste bekannte Seefahrer dort an. Niemand geringerer als der Engländer Henry Hudson, der wiederum holländische Auftraggeber hatte und nun auf die Delawaren traf. Seinen Auftraggebern berichtete er von einer Unmenge an Bibern und Ottern auf Manahatta, mit deren Pelzen und Fellen man doch sehr gut ein Vermögen machen könne. Es dauerte aber weitere 20 Jahre, bis die Holländer einen Handelsposten auf Manahatta errichteten. Langsam ließen sich auch europäische Siedler dort nieder. Ein Jahr später kaufte der Deutsche Peter Minuit, der Generaldirektor der verantwortlichen Westindien-Handelsgesellschaft war, den Delawaren die beschriebene Insel Manahatta ab. Er taufte die entstandene Siedlung in New Amsterdam bzw. Neu-Amsterdam um. In den Folgejahren kam es immer wieder zu Korruption und Kämpfen rund um die Siedlung Neu-Amsterdam. Erst unter dem niederländischen Generaldirektor Petrus Stuyvesant, der 1647 seinen Dienst antrat und mit der Verwaltung der Insel betraut wurde, ging es wieder bergauf mit Neu-Amsterdam. Er ließ einen Hafen bauen und errichtete neben einem Straßennetz auch Krankenhäuser und viele Gebäude, die die Siedlung langsam zu einer zeitgemäß entwickelten Stadt anwachsen ließ. Das damals angelegte Straßensystem kann man stellenweise heute noch bewundern. Bald stellte sich auch wirtschaftlicher Erfolg ein, der wiederum Begehrlichkeiten bei den Engländern weckte, die etwa 17 Jahre später mit 4 Kriegsschiffen und etwa 2000 Soldaten dort anlegten. Stuyvesant hatte keine Lust auf einen Konflikt und ergab sich kampflos. Nun waren die Engländer am Zug. Als erstes tauften sie Neu-Amsterdam in New York um. Die Siedlung sollte nach dem Herzog von York, Bruder des damaligen englischen Königs Karl II., benannt werden und nicht länger holländisch klingen. Von Manhattan nach Neu-Amsterdam hin zu New York. Eine bewegte Ortsgeschichte mit wechselnden Akteuren, Inselbesitzern, Nationen und Namen, aber dennoch immer dieselbe Insel bzw. derselbe Ort, der aber einen Veränderungsprozess durchläuft und sich heute zu einer der bekanntesten Metropolen der Welt gemausert hat. Über die Delawaren spricht man heute kaum noch. Gehört hat man in der Regel aber vom Bundesstaat Delaware sowie dem Hudson River oder der Zigarettenmarke Stuyvesant. Menschen, die nahe der Bucht lebten, die die Veränderung von Manhattan über Neu-Amsterdam hin zu New York miterlebt hatten und deren Nachfahren, die heute in einer prosperierenden Stadt leben, schätzten die verschiedenen Errungenschaften jeweils auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Jene, die die Entwicklung von Beginn an miterlebt hatten, wussten die Straßen viel mehr zu schätzen als jene, die New York nie anders kennengelernt haben. Aber dürfen wir den Neuen vorwerfen, nicht zu erkennen, was die Alten mit aufgebaut haben? Auf eine bewegte Geschichte können auch die meisten Unternehmen zurückblicken. Sie durchlaufen oft verschiedene Firmenkulturen, haben die unterschiedlichsten Mitarbeiter und Führungsstile. Auch Mitarbeiter, die lange in einem Unternehmen sind, erleben die verschiedensten Perioden des Unternehmens. Sie empfinden meist den zweiten Abschnitt als den besten und danach geht es bergab. Früher, da wurde man noch als Mensch wahrgenommen. Oft war es genau diese Zeit, die nicht sehr dafür bekannt war, dass die Mitarbeiter wertgeschätzt wurden, aber soweit das Narrativ. Für viele, vor allem für die Generation der Babyboomer, gehörte es zu einer normalen Biografie, lange in einem Unternehmen zu verweilen. Stolz blicken sie auf 30 Jahre Arbeitszeit im selben Unternehmen zurück. Ein Phänomen, das den meisten heutigen Nachwuchskräften nicht mehr erstrebenswert erscheint. Zurück zur Talkrunde, in der immer noch die gleichen Gäste alle Ü50 und kein Vertreter der Generation Z über die faule Jugend schimpfen. Als Vergleich, bewusst keine typische Unternehmenserfolgsgeschichte, in der ein junger Millennial-Nerd in der Garage seines Vaters herumtüftelt, ohne einen Cent in der Tasche dreimal scheitert und beim vierten Mal mit wenigen Klicks ein Weltunternehmen errichtet. Dass es der Nerd ohne Finanzspritzen von Eltern und Business Angels einfach geschafft hat, weil er an sich glaubte und effektiv aus Niederlagen lernen konnte, stimmt in den meisten Fällen sowieso nicht, auch wenn man es immer und immer wieder hört. Oft werden Mithelfer und Supporter ausgeblendet, beim Storytelling geradezu aus dem Unternehmen entsorgt. Und ganz so anständig verlief dann die Unternehmensgenese der Vorzeigeheroes eben doch nicht. In unserer Arbeitswelt haben viele Firmen ähnliche Veränderungsprozesse durchlaufen, wie es die Geschichte von New York oder vielen anderen Städten erzählt. Es gibt Zeitpunkte und Perioden, in denen das Unternehmen einen Entwicklungssprung macht, wieder zu alten Strukturen zurückkehrt oder die Strategie komplett neu auslegt. Die langjährigen Angestellten einer schnell wachsenden Firma können das miterlebt haben. Mit der Zeit änderten sich nicht nur die Bedingungen, sondern auch die Arbeitsbeziehungen. Heutige Nachwuchskräfte kennen die Entwicklungsgeschichte nicht. Sie finden eine bestimmte Struktur vor, die aus ihrer Sicht vielleicht keinen Sinn ergibt und verkrustet wirkt, aber historisch gewachsen ihre Berechtigung hat. Oft finden sie Boomer vor, die von der Vergangenheit schwärmen. Aber ist es wirklich gerecht, wenn die Boomer in der Vergangenheit mitgestalten durften, gleichzeitig aber den jungen Gen Zettlern das Mitgestalten mit der Begründung der eigenen Historie verwehren? New York änderte sich in unserer Beispielbeschreibung durch die jeweiligen Besitzer und deren Kultur und vor allem deren Geldgeber, nicht unbedingt durch die Siedler selbst, die kamen zu Beginn ja versetzt. Wären hier die Siedler nun stolz auf die Straßen, war es nur bedingt ihr Verdienst, dass das Einfordern des Erkennens dieser Leistung für die neuen Stadtbewohner ebenfalls erschweren könnte. In unseren Befragungen erleben wir aber immer wieder genau das. Die Jungen fordern Veränderungen, während sich Ältere vehement wehren, die Stellschrauben der Veränderung anzufassen und jedes Nachjustieren verhindern. Dabei kommunizieren Jung und Alt mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen, verwenden Logiken und Konstrukte der jeweiligen Zeit, die aber mit denen der anderen Kohorten nicht kompatibel sind. Die Älteren berichten gerne aus der unglaublich schweren, hart verdienten und paradoxerweise gleichzeitig großartigen Vergangenheit. Doch genau das ist es, was die Jüngeren nicht nachvollziehen können oder bei ihnen nicht als Argument zählt. Kann ich jemandem, der im heutigen New York aufwächst oder dorthin zieht, vorwerfen, dass er die dortigen Straßen nicht wirklich zu schätzen weiß, wenn er keine Ahnung von der Geschichte von Neu-Amsterdam hat? Und selbst wenn er die Geschichte kennt, kann es nicht auch sein, dass er oder sie sich in New York wohlfühlt, ohne dass ihm oder ihr die Straßen wichtig sind? Es ist großartig, wenn Mitarbeitende stolz sind auf das, was entweder sie, die Kollegen, die Unternehmensleitung oder andere Akteure im Unternehmen geschafft haben. Für die Jungen ist das alles aber oft sehr schwer nachzuempfinden, da es sehr wenig Räume in ihrer Lebenswirklichkeit gab, die sie erst erschaffen mussten. Vieles war für sie gefühlt schon immer da. Für die dritte Generation sind Straßen so normal, dass diese wertzuschätzen keinen Sinn ergeben würde, so wie es für die Delawaren völlig normal war, in der Bucht zu jagen.